Predige über das Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12 bis 16. Johannes 8, Vers 12 bis 16. Jesus redete nun wiederum zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Doch auch wenn ich richte, ist mein Gericht wahr, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Ich denke, Sie kennen eine Menge Redensarten zum Thema Licht, eine Sache ins rechte Licht rücken oder jemand hinters Licht führen oder da ging ihm ein Licht auf und Ähnliches. Das Thema Licht ist sehr wichtig für uns alle. Ich denke, dass jeder heute Morgen, zumindest soweit er parterre wohnte, seine Fensterläden hochgezogen hat, wenn er welche hatte oder aufgeklappt, sich freut, dass Licht von draußen hereinkommt. Manche freuen sich, dass so nach der Wintersonnenwende die Tage wieder länger werden und es morgens früher hell wird. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Jetzt wäre die Frage, ob sich die Leute dann auch freuen. Wenn eine Person vor mir steht und nicht gerade einen Heiligenschein hat, der strahlt, ist es ja schwer einzusehen, wieso diese Person Licht sein soll. Denn die hat ja keine Auswirkungen. Wenn man da ein Foto aufmachen würde, würde man die Person sehen, aber sonst nichts. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er meint also, dass die ganze Welt finster ist. Das heißt, dass sie letztlich von dem Gegenspieler Gottes, dieser Macht der Finsternis im Teufel, beherrscht wird. Und wenn er sagt: Ich bin das Licht der Welt, dann heißt es: Ich bin Gott, der neu gegenwärtig ist unter euch und der euch mit diesem göttlichen Leben erfüllt, was nur mit Licht zu vergleichen ist. Ich gebe euch einen Sinn in eurem Leben. Ich schenke euch Vergebung und dieses Geschenk des ewigen Lebens. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich ein Lebenslicht, das sich nicht ausblasen lässt. Manchmal sagen wir ja so, jetzt wird sein Lebenslicht ausgeblasen. Dieses Lebenslicht lässt sich nie ausblasen, weil es ewig ist. In der Offenbarung, ich weiß nicht, wer die schon mal gelesen hat, dass sie relativ schwer ist, sie alleine zu verstehen, heißt es am Ende, dass Gott die Sonne ist, das Licht für dieses himmlische Jerusalem und von daher die eigentliche Sonne nicht mehr da ist. Gott ist Licht, das heißt, er ist die Quelle des Lebens, wie wir es gerade gesungen haben, das, was ich brauche. Es stellt sich natürlich sofort auch die Frage des Widerstandes. Wenn es stimmt, dass die ganze Welt im Bereich der Finsternis, der Macht des Gegenspielers steht, dann wird sicher dieses Licht nicht ohne Widerstand bleiben. Und das taucht auch hier bei diesen Pharisäern gleich auf, dass sie sagen: Das stimmt ja gar nicht, was du sagst. Und an der Stelle merken wir einen Unterschied. Wenn ich jemand sage: Hör mal, geh dorthin, da sind alle Waren im Moment um die Hälfte reduziert. Gibt es ja mal irgendwo, was weiß ich, durch einen Wasserschaden oder Brandschaden oder weil einer sein Geschäft aufgibt. Dann sind die Leute begeistert und sagen: Gut, da will ich auch mal hinschauen, was das ist. Wenn ich sagen würde, da ist ein Laden, wo die Sache um 100% reduziert sind, da werden die Leute schon kritischer, weil sie sagen, da muss ja irgendwas faul sein, das gibt es doch gar nicht, dass etwas um 100% reduziert wird, da verdient er ja nichts mehr. Das Angebot, das Jesus uns macht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das Angebot des Lebenslichtes, des ewigen Lebens, ist um 100% reduziert, weil es ein anderer bezahlt hat. Und das ist allein schon verdächtig genug, dass etwas für uns kostenfrei angeboten wird, ob da nicht irgendein fauler Trick dahinter steckt. Und diese Juden hier waren ganz clever. Die sagten: Hör mal, was du sagst, stimmt sowieso nicht, denn du bist ja alleine. Und bei uns gilt nur ein Zeugnis etwas, wenn es von zweien gesagt wird. Aber da du es nur alleine sagst, können wir verzichten auf deine Aussage. Und Jesus sagt: Naja, sehr gut, wenn ihr möchtet, aber ich habe einen zweiten, und zwar ist das der Vater, der mich gesandt hat, mit dem stimme ich absolut überein und er würde genau dasselbe sagen wie ich, nämlich dass ich das Licht der Welt bin. Sie versuchen also, Jesus auszudrücken, fragen letztlich nach Beweisen und sagen, das können wir nicht glauben, was du sagst. Interessant ist also, Leute freuen sich nicht nur über das Licht, sondern sie fliehen auch vor dem Licht. Ich wiederhole ein Beispiel, was ich schon mal brachte. Ich ging mal in so einen Keller, in dem wir im Nebenraum so einen offenen Abend hatten als Studenten. Und in diesem Nebenraum wollte ich Stühle holen. Als das Licht anmachte, bewegte sich fast der ganze Fußboden mit so schwarzen, großen Tieren, so 3 bis 4 Zentimeter lang, die alle unter irgendwelchen Schränken verschwanden, als sie das Licht sahen. Es waren diese Kakerlaken oder Küchenscherben, die nicht so ganz begeistert waren von diesem Licht. Wenn Gottes Licht leuchtet, gibt es manche Menschen, die sind absolut nicht begeistert. Sie sagen, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich damit nichts zu tun habe, dass ich mich möglichst bald davon zurückziehe oder was noch besser wäre, dass ich die Lichtquelle ausschalte. Da könnte ich nämlich so bleiben, wie ich bin und auch dort, wo ich bin. Um Licht zu erkennen, braucht man geöffnete Augen. Sie kennen wahrscheinlich dieses Wunderwerk der Augen, die sogar einen eingebauten Farbfernseher haben, wobei unsere Augen ja das Bild auf dem Kopf sehen und erst im Gehirn es wieder auf die Füße gestellt wird, sodass wir es richtig rum sehen. Und um Jesus zu erkennen, brauche ich letztlich geöffnete Augen. Ich habe da ein Bild mitgebracht, das viele kennen, aber das macht ja nichts. In diesem Bild, darf ich mal fragen, wer das Bild schon kennt, nur als Information für mich. Ja, es sind doch so vielleicht ein Fünftel von uns. So ein ziemlich bekanntes Bild, wir nennen es Kippbild, weil man verschiedene Dinge darin sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es von hinten auch noch sieht, vielleicht. Ja, wäre die Frage, was sehen Sie in diesem Bild? Wer würde in diesem Bild eine alte Frau sehen? Könnte der mal seinen Finger heben? Alte Frau. Aha, wir haben wenig alte Frauen unter uns. Ungefähr 10. Wer sieht da eine junge Frau auf diesem Bild? Aha, viel mehr. Spricht dafür, dass wir mehr junge Leute im Gottesdienst haben. Ja, das ist jetzt, wer sieht denn beides? Wer sieht eine alte und eine junge Frau? Aha, sind relativ wenige. Ja, jetzt ist das Problem, es haben nur wenige eine alte Frau gesehen und wesentlich mehr eine junge Frau und ganz wenige 2 Frauen. Ja, wie kann man denen helfen, dass sie 2 Frauen sehen lernen, die nur eine sehen? Das Bild ist eigentlich dafür gedacht, um jemand klar zu machen, es gibt mehr als das, was du auf den ersten Blick siehst. Da steckt mehr drin. Und deshalb versuchen wir mal den Leuten, die die junge Frau sehen, die alte zu zeigen. Die alte Frau hat eine riesige Nase. Hier vorne, dieses ganze Gebiet ist ihre Nase und hier ist ihr Mund und hier unten ihr Kinn. Und das ist ihre Augenwimper hier und das die Haare von ihr. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt diese alte Frau sehen. Ich bin überzeugt, viele sehen sie immer noch nicht, trotz meiner Beschreibung. Dann wollen wir denen helfen, die bisher nur die alte Dame gesehen haben, auch die junge zu sehen. Klar, die Haare sind dieselben. Hier vorne ist die Nase der jungen Frau, da sind die Augenwimpern, da die Ohren. Und hier ist das Kinn der jungen Frau und hier ihr Halsschmuck. Also hier dieser schmale Teil wäre die junge Frau, das Kopftuch wäre beiden gemeinsam. Jetzt gibt es also einige, die... Darf ich mal fragen, wer sieht inzwischen die alte Frau alles? Aha, es sind ein paar mehr geworden, aber viele immer noch nicht. Wer sieht die junge Frau inzwischen? Ja, es sind doch eine ganze Reihe mehr geworden als vorher. Und wer sieht alle beide? Man muss auch noch einmal sehen. Ja, es sind auch mehr als vorher, aber es gibt viele, die scheinen es nur einen Teil weiterhin sehen. Ich brauche geöffnete Augen, um manche Dinge sehen zu lernen. Wer nachher noch das Bild sich privat betrachten möchte, kann es gerne tun, dann wird er auch noch beide entdecken. Ich brauche geöffnete Augen, um das zu sehen, was ich sehen kann. Und es ist ja erstaunlich, dass wir manchmal Dinge sehen und sehen sie doch nicht. Ein Lehrer bei uns in der Schule hat uns mal verblüfft, als wir im Biologiesaal saßen und einen Film sahen mit runtergelassenen Rollos und fragte, welche Bäume stehen auf unserem Schulhof? Und wir waren doch schon einige Jahre in dieser Schule. Es wusste niemand. Es waren Lindenbäume. Als wir rausgingen, sagten wir natürlich, sicher. Wir haben sie immer gesehen und haben sie doch eigentlich nicht gesehen. Wir haben sie nicht registriert. Und so gibt es viele Dinge, die wir sehen und sehen sie doch nicht. Und deshalb finde ich das so schön bei diesem Advents-Weihnachtslied, wo es heißt, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Es heißt, mir fällt immer mehr auf, wie wunderbar du bist, Jesus, und wie anders als ich selbst und wie vollkommen und wie sehr du notwendig bist für mich. Die Bibel sagt, wir brauchen geöffnete Augen, um Jesus kennenzulernen. Die Pharisäer hatten geschlossene Augen. Sie standen vor Jesus, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn reden gehört, sie haben seine Wunder beobachtet und haben gesagt, gib uns doch einen Beweis, dass du es wirklich bist, dieser Messias. Und er lieferte einen Beweis nach dem anderen, indem er Kranke heilte und vieles mehr, Tote auferweckte, Dämonen austrieb. Und sie sagten, gib uns doch einen Beweis, sonst glauben wir nicht, dass du der Messias bist. Sie blieben also mit all den Beweisen vor ihren Augen blind. Ja, was bedeutet das? Ich brauche geöffnete Augen und meine Augen hängen immer mit meinem Herz zusammen. Wenn zum Beispiel einer unter uns bei Möbelkauf interessiert ist im Moment, dann wird er überall, wo er zu Besuch ist, auf die Möbel achten. Oder wenn er an Geschäften vorbeigeht, wird er sehen, was da für Möbel drinstehen. Sonst interessieren die den gar nicht. Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, welche Autoreifen sollte ich kaufen, mit denen man vielleicht auch im Winter fahren kann, ohne direkte Winterreifen zu haben. Und da habe ich bei jedem Auto so, wenn ich vorbeifuhr, geguckt, wenn es gerade stand, was hat er für Reifen? Das interessiert mich heute überhaupt nicht mehr. Aber damals hat es mich interessiert. Ich habe überall die Reifen gesehen, weil ich gerade dabei war, Reifen zu kaufen. Wonach sich mein Herz sehnt oder wofür ich gerade im Innern interessiert bin, danach sehen meine Augen. Und wenn ich Jesus sehen möchte, muss ich ein offenes Herz haben für ihn, sonst sehen meine Augen ihn überhaupt nicht. Deshalb schenk ihm dein Herz. Das ist ja so ein schönes Weihnachtslied. Und dann wirst du offene Augen bekommen, nicht umgedreht. Viele möchten erst sehen und dann glauben. Es geht ganz genau umgedreht. Erst glauben und in diesem Glauben sehen lernen, weil ich Jesus im Herzen habe und er mir offene Augen schenkt. Und im Rückblick muss ich dann sagen, dass viele meiner theologischen Meinungen schlichtweg Irrtümer waren. Und bei uns ist es heute in Deutschland bei vielen so, wenn sie wirklich Christus kennenlernen, dass sie als Hauptirrtum ihr sogenanntes praktisches Christsein erkennen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Hauptsache praktisches Christsein, das muss sich irgendwo auswirken, dass ich dies und jenes alles tue. Das ist nicht schlecht, sowas zu tun, aber es macht uns nie zu Christen. Denn das praktische Christsein kann nur bedeuten, Christus in mir. Alles andere ist Lüge, Selbsttäuschung. Und deshalb ist es wichtig, Christus zu entdecken. Und dann kann ich natürlich auch Christ sein, weil ich es wirklich bin. Geöffnete Augen. Das weiß jeder von uns, wie wir geöffnete Augen brauchen für viele Dinge. Ich denke an ein nettes Spiel, das ich mal mit einer älteren Dame auf einem Flughafen spielte. Das heißt, ich wollte sie mitnehmen, um mit ihr zu einem bestimmten Ziel zu fliegen und wir hatten uns verabredet, aber nicht gefunden und schließlich fand ich sie 10 Minuten vor Abflug an einem falschen Tor stehend und ein Portier versuchte gerade ihr auf Englisch klarzumachen, dass sie da richtig wäre und sie sollte nur warten. Und ich schnappte sie an der Hand und rannte dann mit ihr durch den Flughafen zum richtigen Flugzeug, wo sie auch 5 Minuten vorher mit mir noch eintraf. Das heißt, sie hatte keine geöffnete Augen für den Ort, wo sie stand. Vielleicht wunderte sie sich, dass sie da so ein bisschen alleine stand, denn normalerweise müssten ja die Leute alle vorbeiströmen und da strömte gerade gar nichts. Und da ist es gut, wenn jemand, der geöffnete Augen hat, der weiß, wo der richtige Abflug ist, sagt, komm doch mit mir zur rechten Zeit, damit wir beide noch den richtigen Abflug erwischen. Spurgeon, dieser bekannte englische Prediger, besuchte mal eine alte Dame und entdeckte bei ihr irgendwo so einen Schein, der gedruckt war mit einem Unterschrift und ein Datum und er fragte diese Dame, warum sie diesen Schein nicht zur Bank bringt, das wäre doch ein ziemlich hoher Scheck Und da sagt sie, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hat so ein alter Herr, den ich gepflegt habe, mir hinterlassen, hat mir noch seine Unterschrift draufgesetzt. Und da freue ich mich drüber. Und er hat dann veranlasst, dass dieses Papier zur Bank kam. Und dieser Mann an der Bank, der sagte, jetzt endlich weiß ich, wer das Geld gekriegt hat. Ich habe mich immer schon gewundert, dieser alte Herr ist gestorben. Irgendjemand muss doch dieses viele Geld gekriegt haben. Aber jetzt weiß ich, wer es ist, diese alte Dame, die ihn gepflegt hat. So geht es vielen mit der Bibel. Die haben so eine Bibel, sind stolz, dass sie schon die Großmutter hatte mit Goldschnitt, dass da 1912 vielleicht drin steht, schon 70-jähriges Jubiläum hat sie hinter sich. Aber sie haben noch gar nicht entdeckt, was da drin steht, dass da das Geschenk des ewigen Lebens drin ist. Und manchem gehen ganz neu die Augen auf, wenn er wirklich von Christus sie geöffnet bekommt und sagt, Herr, vielen Dank für dein Wort. Ich fange jetzt an, es zu lesen, aber nicht mehr diese alte Bibel. Ich kaufe mir eine neue, die ich wirklich gut verstehe. Und diese alte ist eine Erinnerung an meine Großmutter und Mutter. Wenn ich ins Licht Gottes komme, bedeutet das ganz viel Freude, allerdings nicht nur Freude. Denn das Licht fällt ja nach außen und auch nach innen. Und wenn Gott mir mein Inneres zeigt, dann werde ich gewöhnlich nicht Halleluja singen, sondern eher, Herr, hilf mir. Luther sagte mal, es geht darum, an sich zu verzweifeln und Gott loben zu lernen. An sich zu verzweifeln heißt an all dem, was ich so bei mir entdecke und feststelle, das gefällt Gott eigentlich nicht so furchtbar. Aber jetzt nicht bei der Verzweiflung zu bleiben, sonst käme ich ja zum Selbstmord, sondern zu sagen, Herr, ich lobe dich, dass du solche Leute wie mich erwählt hast und dass du aus mir noch etwas machen wirst. Das Ziel des Teufels ist, das Licht auszuschalten. Und da das Licht Christus ist und das Licht des Wort Gottes ist und das Licht Christen sind, kämpft er gegen alle drei. Er möchte Christus ausschalten, indem er die Leute zu irgendwelchen sozialen Aktionen verleitet. Ja, Startbahn West ist inzwischen überholt, aber jetzt gibt es andere Aktionen, zu denen man Leute verleiten kann, dass sie sich dort ganz engagieren, nur damit sie Christus nicht entdecken, in irgendeiner Aktion stehen bleiben. Bei der Bibel ist es ganz ähnlich. Man braucht die Bibel nicht zu lesen, sagen viele. Oder ich kann mir meine Meinung bilden, wer weiß, ob der Paulus recht hat oder ich. Nein, die Bibel ist Gottes Wort, nicht sie enthält Gottes Wort, sie ist es. Und deshalb ist gut, sie stehen zu lassen, wie sie ist und kennenzulernen. Der Feind möchte die Bibel ausschalten. Die Bibel gibt es ja in Millionen deutschen Haushalten und in einigen Tausenden wird es auch gelesen. Vielleicht auch in einer Million, wer weiß. Ich weiß es nicht. Es wäre gut, sie kennenzulernen. Und er versucht, Christen auszuschalten, indem er sie als altmodisch hinstellt, als was auch immer. Und dadurch sollen sie in ihrer Wirkung geschmälert werden. Wir freuen uns über Christus, über die Bibel und über andere Christen. Obwohl wir im Leben anderer Christen auch nicht nur Licht entdecken, sondern auch Schatten. Früher gab es Haustiere. Ich meine, heute gibt es sie ja auch Vögel, die singen, aber früher hat man einen besonderen Vogel gehabt, der ganz besonders schön singt. Der hatte nur einen Nachteil, der sang immer dann, wenn die anderen Leute schliefen. Das war die Nachtigall. Und es ist ja schlecht, wenn der nachts singt und die Leute wollen schlafen und tagsüber kriegen sie nichts mit. Und so hat man es für den Vogel Nacht werden lassen. Man hat ihm die Augen ausgestochen. Und jetzt konnte der Tag und Nacht in diesem Sinne nicht mehr unterscheiden und hat für diese brutale Aktion die Leute damit belohnt, dass er auch tagsüber gesungen hat. Wunderbar. Und das möchte der Teufel. Er möchte, dass Leute unkritisch funktionieren, dass sie nicht mehr sehend sind, sondern blind, einfach funktionieren, wann immer das gerade dran ist. Und ich erinnere mich schon an dieses oder jenes Seminar auch, wo ich mit großen Vorbehalten saß. Und wo dann irgendjemand sagte, nun öffnen Sie sich doch mal, geben Sie sich mal der Sache hin. Und da sagte ich, nein, ich werde das erst prüfen und dann überlegen, ob ich mich für diese Sache öffne, aber nicht umgedreht. Mir meine Gedanken darüber machen. An der Stelle ist die Frage, welche Ratgeber ich habe, ob ich sehende Ratgeber habe oder blinde. Und da gibt es ja immer mehr Ratgeber heute, nicht nur irgendeine Tante so-und-so, die in einer Illustrierten antwortet, sondern viele, die sich dafür bezahlen lassen. Wer ist mein Licht, wer ist mein Heil und was bewirkt es in meinem Leben? Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin das Heil und ich bin dein Leben. Ich will ans Ende ein Zitat setzen von einem Mann, der schon sehr lange tot ist, Clemens von Alexandria, der sagte, die Sterne sind mir verblichen, seitdem mir in Christus die Sonne aufgegangen ist. Die Sterne sind mir verblichen, seit mir in Christus die Sonne aufgegangen ist. Sterne sind ja auch schöne Punkte. Auf Deutsch, auf Englisch heißt es Star. Und es gibt ja viele Idole, oder das müssen nicht nur Filmschauspieler oder Musiker sein, es können ja auch Schriftsteller sein, die meine Sterne sind. Und da heißt es, die Sterne sind mir verblichen, seitdem mir in Christus die Sonne aufgegangen ist. Und das fände ich gut, wenn diese Sonne uns immer mehr leuchtet und dieses Licht unser Leben durchdringt. Lieber Herr, wir freuen uns, dass du dieses Licht der Welt bist. Wir danken dir, dass wir in diesem Licht leben dürfen und dadurch ewiges Leben haben mit dir im Herzen. Du siehst, dass aber auch bei uns Schatten auftaucht, und wir danken dir, dass du uns vergibst und weiterhilfst, und loben dich. Amen.